Morgen ist meine Aufgabe, dass ich den Niederschlag messe, Regen, Schnee und Graubel, und melde das an den Deutschen Wetterdienst. Und das machen wir schon 40 Jahre so. Meine Frau ist dafür eingetragen und ich messe das und melde das und taue das auf. Und sie kriegt alle 20 Jahre dafür einen Orden für ehrenamtliche Tätigkeit. Und weil ich aber da auch jeden Tag ins Internet gucken muss, fällt mir auf, dass dort enorme Ängste geschürt werden. Ich habe mal drei rausgegriffen und die wollen wir heute mal im Lichte der Bibel beleuchten. Die erste Frage: Gibt es außerirdische Zivilisationen? Außerirdische Zivilisationen. Die zweite Frage: Landen demnächst feindliche Aliens auf unserer Erde? Und drittens: Hat Gott Angst vor schwarzen Löchern? Vielleicht sind die Fragen für euch nicht so relevant, aber für viele weckt das enorme Ängste. Und vielleicht dient auch das Ganze jetzt dazu, um anderen Menschen Hoffnung und Trost zu spenden. Ich habe das gemerkt bei Kollegen, wenn man mit solchen Themen ankommt, wie aufgescheucht da manche Gemüter sind. Und wir dürfen aber in einer ganz entspannten Situation leben, dass wir wissen, wir haben einen großen Vater im Himmel, der das alles managt. Zur ersten Frage: Gibt es außerirdisches Leben? Man hat inzwischen, der Eifer ist groß, 5000 Sterne untersucht, beobachtet und hat also bei 5000 Sternen die habitable Zone beleuchtet, wo es Leben geben könnte. Wo also die Planeten in dem Abstand zu der Sonne sind, wo es gerade nicht zu heiß ist und auch nicht zu kalt ist. Wo also sozusagen gerade so die 25 Grad plus herrschen und dort könnte dann Leben entstanden sein. Das ist natürlich alles aus der Evolutionstheorie heraus geboren, diese Überlegungen und diese enormen Kosten, die man da auch nicht scheut, ja, um das herauszubekommen. Was sagt nun die Bibel dazu? Nun, die Bibel sagt dazu nicht, dass es irgendwo außerirdische Zivilisationen gibt. Und die ganze Heilige Schrift sagt auch nicht, dass es keine Menschen oder grünen Männern irgendwo gibt, außerhalb der Erde. Das ist einfach die Tatsache, das müssen wir einfach mal schlucken. Die Bibel sagt dazu nichts. Und es wäre falsch, was zu sagen, was nicht in der Bibel steht, zumindest als Argument. Also, ich persönlich bin überzeugt, dass es das nicht gibt. Ihr könnt beruhigt sein. Aber wir wollen uns ja an die Schrift halten. Und die Heilige Schrift ist für uns unsere Denkbasis, auf der sich unser Weltbild, unsere Weltanschauung gründet. Nun ist das so, der Abstand zum Alpha Centaurus ist so groß, dass die Außerirdischen, die grünen Männer von da draußen, vor 75.000 Jahren losgeflogen sein müssten, um heute hier zu landen. Das erklärt einiges. Ja. Und dabei gilt ja der Alpha Centaurus als unsere Nachbarsonne. Ja, Nachbarsonne, das klingt gut, ne? So wie Hartmanns auch immer überfroren damit weiter, ja. Also Nachbarsonne. Wenn das Ding ganz schnell fliegen würde, da wären die also in 40.000 Jahren da. Da wären die vor 40.000 Jahren losgeflogen. Ja, also erklärt sich, das ist was für Computerspiele, für Science-Fiction-Romane und Filme. Selbst wenn dort 10.000 Zivilisationen im Universum wären, wir könnten denn nicht mal sagen, hallo, wie geht's denn euch da? Und was macht denn ihr so einen ganzen Tag? Ja, das ist absolut außerhalb jeder Realität. Und das macht aber manche regelrecht verrückt. Ja, und ich denke, hier dürfen wir Licht und Salz sein. Ich komme zur zweiten Frage. Landen demnächst feindliche Aliens auf unserer Erde? Die Frage ist also ganz ähnlich, aber wir können uns der über eine ganz andere Schiene nähern. Phineas, machst du mal die erste Bibelstelle ran. Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Gott ist immer großzügig und das beinhaltet auch diese Bibelstelle, dass Gott nichts zulässt, Großes, Weltumspannendes, Schreckliches, dass er das nicht zulässt, ohne vorher seinen Knechten, den Propheten, anzukündigen. Ja, eine ganze Reihe von Erdbeben hat Jesus Christus klipp und klar angekündigt. Ja, das kommt. Ja, und das ist im Gange. Ja. Aber da sind keine Aliens dabei gewesen. Der Herr tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Und es geht bis in die Offenbarung rein. Ich fasse das kurz. Am Abschluss der Offenbarung 22, Vers 6, da sagt der Engel, er hat also dem Johannes alles gezeigt, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Das reicht, ja, in der Offenbarung. Und da sind auch keine Aliens dabei. Ja. Also wir können uns ganz entspannt aufs Sofa legen und unseren Mittagsschlaf machen und auch in der Nacht ganz ruhig schlafen. Gott hat das Ganze im Griff. Und die ganz wichtige Bibelstelle aus Psalm 19, Vers 2 sagt uns, der Himmel verkündet es, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ja, die Evolutionstheorie und dass es viele glauben, ja, hat das Ganze umgedreht. Wir sollen die Sterne angucken, dieses gigantische Universum, und wir sollen daraus Gottes Wesen, Gottes Handschrift erkennen. Das ist ein ganz wesentlicher Indizbeweis für Gottes Schöpfermacht, weil das ja kein Chaos ist, sondern das sind ja alles Systeme, die man noch erforschen will. Eigentlich müsste das alles entweder schon ineinander zusammengestürzt sein oder schon längst auseinander katapultiert sein, aber die ganzen Sonnensysteme reagieren und agieren im System. Es gibt zwar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist das so. Und das ist eigentlich das große Rätsel der Schöpfung. Also statt Angst vor Aliens sollten wir uns freuen, dass Gott das Ganze gemacht hat. Die Bibel ist nämlich nicht wissenschaftsfeindlich. Das wird manchmal so gesagt. Ja, die Bibel ist wissenschaftsfeindlich. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ich lese mal aus Prediger 1, Vers 13. Da sagt Salomo, ich gab mir Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Doch was für eine große Last ist das? Gott hat sie den Menschen auferlegt. Sie sollen sich damit abmühen, mit Forschung. Also wenn jemand forschen will und einen Beruf ergreifen will für Forschung, dann hat er hier also eine gute Bibelstelle. Und wenn er das sich von Gott führen lässt und an die Inspiration der Heiligen Schrift glaubt, dann ist das eine ganz tolle Sache. Also ich lese gerne, was bibelgläubige Professoren lernen und zu sagen haben zu der ganzen Schöpfung. Ja. Also John Lennox gehört auch dazu, wenn ihr mal John Lennox antippt, ja, bei YouTube, findet ihr ganz wunderbare Sachen. Und das wird aber alles umgedreht, also das Universum ja, sollen Einfluss auf uns haben. Da kommen wir immer wieder jetzt ganz massive esoterische Ansätze, dass man mit den Kräften des Kosmos in Verbindung tritt und alles sowas, statt zu dem allmächtigen Gott zu beten. Nee, da soll man diese Kräfte anzapfen und man glaubt an das Schicksal, das durch die ganze Astrologie unser Leben beeinflusst wird. Durch das, als ich Anfang des Jahres mal über ein ähnliches Thema gesprochen habe, hatten wir ja festgestellt, dass wenn man für jede Galaxie eine große Stecknadelkuppe zusammenschüttet, ja, dann, und verpackt, ja, ganz dicht an dicht, dann wird also das Kongresshotel in Chemnitz also proppenvoll, von oben bis unten, bis an die Decke, jeder Raum proppenvoll. Das ist dann die Menge, die es an Galaxien gibt. Also für jede Galaxie so eine kleine Kugel. Ja. Und das war aber gestern. Ja. Und inzwischen ist ja das James-Webb-Teleskop installiert und ich habe diesen Augenblick innerlich entgegengefiebert. Ich habe innerlich gebetet, Herr, lass das gelingen. Das ist ein ganz kompliziertes Ding. Und das schwebt ja im Orbit und kann ausgerichtet werden. Und was bringt das ans Tageslicht? Für mich ganz interessant. Und diese Bibelstelle, die gilt ja allen. Ja? Die gilt also einer Hausfrau genauso wie dem Atomphysiker. Und ich denke, christliche Atomphysiker jubilieren und frohlocken über diese neuesten Erkenntnisse, weil durch exakte Wissenschaft nur die Wahrheit ans Licht kommen kann. Durch die Ideologie, die uns immer fertig gemacht hat, zu DDR-Zeiten noch, ja, da ist nicht die Wahrheit rausgekommen. Ja, und die ist letzten Endes sowas von baden gegangen, dass man nur darüber staunen kann. Und jetzt hat man dieses James-Webb-Teleskop auf den großen Bären gerichtet. Da ist ein Fleck, da ist überhaupt nichts zu sehen. Ja, und da kann auch nichts abgelenkt werden. Und dieses Teleskop hat man 3 Wochen auf diesen schwarzen Fleck gerichtet. Eine ganz tolle technische Leistung. Und hat dort diesen schwarzen Fleck fotografiert. Und hat dann erwartet, was da rauskommt. Also man wollte 13,5 Milliarden Jahre, Verzeihung, der erste Zahl, die ich heute nennen muss, dort wollte man hingucken und wollte wissen, was passiert da. Man hat nämlich gedacht, da ganz hinten ist das Universum noch gar nicht entstanden. Dort, da gucken wir dort, das Licht kommt ja inzwischen, ja her, 13,5 Milliarden Jahre. Und da hinten ist nur Brühe, mit meinen Worten wieder gesagt, Urschleim, also eigentlich Staub, kosmischer Staub und Energie und Wellen und sonst nichts. Und das hätte, wenn das rausgekommen wäre, das hätte also die Urknalltheorie ziemlich stark untermauert. Nun wissen wir ja auch nicht genau, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und nach diesen großartigen Aufnahmen, die James Webb gemeldet hat, sagt der Physiker Michio Kaku, dass die ganze Kosmologie neu überarbeitet werden muss. Da hinten sind nämlich ganz perfekte, vollkommene Galaxien. Also man könnte das Bibelwort wörtlich nehmen, so wie es in der Bibel steht, Gott sprach und es war da. Also ohne Entwicklung ist natürlich ein heißes Eisen, ja, für Wissenschaftler. Die sagen, das muss erst bewiesen werden. Aber es ist ein ganz großer Schritt in die Richtung. Also exakte Wissenschaft ist mit der Bibel nicht im Widerspruch. Und jetzt kommt der nächste Hammer. Man geht inzwischen davon aus, ich hatte ja gesagt, ja, das Kongresshotel in Chemnitz voller kleinen Kügelchen, für jede Kugel eine Galaxie. Und jetzt gehen die Wissenschaftler davon aus, die Zahl der Galaxien ist 100-mal mehr. So ist unser Gott. Nun kann jemand sagen, ja, diese Materiemassen, das kann sich doch sowieso keiner vorstellen. Das stimmt. Das stimmt voll und ganz. Das kann sich niemand vorstellen. Überhaupt niemand. Und sollen wir uns vielleicht auch nicht. Aber wir können baff sein für das, was Gott geschaffen hat. Das darf uns die Zuversicht, wir haben es mit so einem starken Gott zu tun, der noch größer ist als das Universum und der das alles und jedes Elektron unter seiner Regie hat. Und wir glauben an keinen kleinen Minigott, der so durch einen evolutionären Prozess sich entwickelt hat oder da Schaden genommen hat oder sich aus dem Staub gemacht hat und sich nicht mehr um die Erde kümmert. 100-mal mehr. Inzwischen muss eben wahrscheinlich doch die Evolutionstheorie, also die Urknalltheorie, ganz neu überarbeitet werden. Die wird sicherlich noch nicht ganz aufgegeben werden. Aber man nähert sich dem biblischen Weltbild. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Und machst du bitte mal die nächste Folie, das Periodensystem. Ja, ich kam gerade, das gehört zu meiner persönlichen Geschichte. Ich war sehr deprimiert in unserem Unterricht, wo unser Lehrer uns die kommunistische Ideologie klipp und klar gesagt hat, also das Universum ist ewig und wird ewig sein und war schon immer so. Und ist unvergänglich. Also sozusagen wie Materie ist der Gottesersatz. Alles das, was man für Gott eingesetzt hat, das sollte das Universum sein. Und deren Sache mehr, da kam also Darwin mit seinen Finken und so weiter. Und das ist alles von alleine entstanden. Wow, wir brauchen keinen Gott. So. Und ich dachte, es wäre sogar an demselben Tag gewesen. Ich kam in den Chemieunterricht. Und der Chemielehrer zog eine große Karte runter und da war dieses Periodensystem der Elemente von Mendeleev, es gibt andere, hat er runtergezogen und ich habe gestaunt und ich dachte, dass Gott mir an der Stelle sagt, das ist doch wie ein Lego-Baukasten, bloß ein bisschen komplizierter. Das ist doch seine Handschrift, dieses System. Und man darf ja nicht vergessen, hier ist überall das Atomgewicht dabei. Die ganz kleinen, winzigen, kleinen Dinger, ja, die Atome, die haben ein ganz exaktes Atomgewicht. Und diese Ordnung, die soll durch eine chaotische Explosion von alleine entstanden sein. Aber da gehört viel, viel Glauben dazu. Und jetzt nochmal zu dem Michio Kaku, der sagt, also 100-mal mehr Galaxien. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, diese ganzen Energiemassen bestehen ja alle aus diesen Atomen, hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium und Eisen, ja, und so weiter. Die können sich natürlich verwandeln und werden verschmolzen und ja, verbrennen dann auch. Das ist klar. Und diese Präzision ist doch gewaltig. Ich will noch mal an die alte Rechnung erinnern, wenn ich jetzt sage, also ein Wassertropfen hat eine Trillion Moleküle. Kann sich keiner darunter vorstellen, was eine Trillion ist. Ja? Und wenn wir aber diese Moleküle, die Wassermoleküle, die H2O-Moleküle, auseinanderbröseln und wir würden die alle auf eine Reihe fädeln, ja, mit einer Nadel. Ja. Immer ein Wasserstoffatom, zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom, zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoff, immer so. Ja. Da kommt eine Kette raus, eine Perlenkette, alle dicht an dicht, ja, kommt eine Perlenkette raus von der Erde bis zur Sonne und von der Sonne wieder bis zur Erde zurück. Das ist Schöpfung. Und Albert Einstein hat gesagt, je besser man das Wirken des Universums versteht, umso näher kommt man Gott. Schöner Satz, ja? Und mit Universum verstehen Physiker immer alles. Also das Sonnensystem und die Erde, aber eben auch die ganzen Galaxien und eben auch der Mikrokosmos, das hier. Mit diesem Gott der Ordnung haben wir es zu tun. Ist das nicht einfach zu glauben, dass wir einen Schöpfergott haben und das Vorrecht, mit ihm zu kommunizieren und dass ich ihm mal ein Dankeschön sagen kann, ein herzliches Dankeschön und ein Lob, ein Kompliment und das Wunder, dieses Kompliment kommt bei ihm an. Das ist doch schon ein Ding, hä? Stell dir mal vor, du sagst was und das kommt bei ihm an. Wenn einer Gott verflucht, kommt natürlich auch bei ihm an. Aber offenbar hält er das enorm aus. Das, wir haben ja das wunderbarste Gleichnis in der Heiligen Schrift, ist für mich die zwei verlorenen Söhne. Ja, der Jüngere haut ab, ja, packt alles zusammen, kommt wieder, die feiern fröhlich, ja, es wird extra ein Ochse geschlachtet und Musik gemacht und alles wunderbar. Und jetzt kommt der Dagebliebene, der ganz Brave und ist stocksauer, stinkig sauer. Und da macht sich der Vater wieder auf und geht seinen älteren Sohn entgegen. Unbegreiflich. Der sagt nicht, komm mal mit rein, sondern er geht raus. Ja. Und jetzt kommen die ganzen Vorwürfe, ja, gegen Gott. Nie habe ich ein kleines Böckchen schlachten können, ja, und mit meinen Freunden feiern können und immer und so die ganzen Vorwürfe, da richtig knatzig, verkriesknattelt und ver. Ja. Schmeißt er das dem Vater an den Kopf. Und was passiert? Der Vater, unser Vater im Himmel, hört sich das alles an und lässt den ausreden und lässt den regelrecht abkotzen. Er hört sich das an. Jetzt könnte man doch denken, jetzt geht der hoch wie eine Rakete und macht den fertig und nichts. Und er sagt diesen unvorstellbaren Satz zu seinem Großen. Das wundert mich. Er sagt zu ihm, alles, was dein ist, ist auch mein. Alles, was mein ist, ist auch dein, hat er gesagt. Alles, was mein ist, ist auch dein. Jetzt könnte man mathematisch sagen, na Moment mal, der Jüngere, der hat den goldenen Ring, den Siegelring, was die Scheckkarte war, an den Finger bekommen. Da hat der ja schon die finanzielle Vollmacht. Und jetzt sagt er zu dem Eltern auch noch, alles, was mein ist, ist auch dein. Wir gehen das auf. Ist doch ganz einfach. Gott ist reich für alle. Der so ein Universum schaffen kann, der hat doch Platz für alle, ja, und auch in seinem Herzen. Es wird uns an nichts fehlen. Das sagt uns Römer 1, Vers 19, sagt uns, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Unser Wissen über Gott verpflichtet uns. Und der nächste Schritt noch. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Aber zunächst mal der erste Teil. Himmel und Erde werden vergehen. Wow. Ist das nicht schrecklich? Furchtbarer Gedanke. Aber Jesus will damit sagen, dieses ganze gigantische Machwerk seiner Schöpfung ist nicht die Hauptsache, sondern sein Wort. Das, was Jesus gesagt hat, hat mehr Bestand als dieses Universum. Oder sagen, wenn Himmel und Erde vergehen, ist doch schade drum. Und kann man das nicht irgendwie recyceln? Kann man da nicht noch was draus basteln? Irgendwo, in irgendeiner Ecke. Ja. Die Urknalltheorie und die Schöpfungsoffenbarung haben drei Sachen miteinander gemeinsam. Erstens, das Universum hat einen zeitlichen Anfang. Da wird sich niemand drüber streiten im Moment. Zweitens, das Universum hat auch ein Verfallsdatum. Das merken wir an den schwarzen Löchern. Also da geht vieles kaputt und man muss davor keine Angst haben. Aber da komme ich noch dazu. Und das Universum altert. Es gibt der Bethein Goethe, der kann jeden Augenblick explodieren. Also der verbrennt zu einem Zwerg. Also der hat ja schon ganz schön Materie ausgestoßen, hat sich schon abgedunkelt und so weiter. Und wenn der sich abdunkelt, bevor der sich noch weiter abdunkelt, wird er explodieren, so sagen Astronomen, und dieser Verbrennungsprozess wird, dieses Aufglühen, dieses Aufblähen, wird so hell sein, dass wir den wochenlang am Himmel sehen und auch am Tag. Ähnlich wie ein Mond. Also wenn das passiert, dann ist das bestimmt eines dieser Zeichen, die Jesus angekündigt hat. Es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Also die Sonne ist ja auch sehr unruhig und da kündigt sich auch schon einiges an. Ja, gestern ist wieder ein Riesenausbruch passiert auf der Sonne. Und schwarzen Löcher haben also eine große Gefahr. Die sind also richtig gefährlich. Wenn also eine Sonne explodiert, sich aufbläht und dann verbrennt, dann gibt dieser Prozess wie zwei Taschenlampen, die aneinander geklebt sind. Ein Strahl in die Richtung und ein Strahl in die Richtung. Und dort kommt so viel Lichtenergie und auch Gammastrahlung an, wenn das die Erde treffen würde aus der Milchstraße, wenn das zufällig genau auf uns käme, würde alles menschliche Leben, also überhaupt alles biologische Leben, kaputt machen. Und deshalb ist das auch ein ganz wichtiges Teil, dass wir wissen, Jesus hat das alles im Griff. Er sagt uns, kommt zum Schluss, in Hebräer 1, Vers 3 steht, das wird von Jesus gesagt, durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Also wir brauchen keine Angst haben, es trifft uns kein Gamma-Blitz. Später, wie das abläuft, warten wir es ab. Ich stelle mir so vor, wenn Gott die Welt beendet, dass wir alle schon in seinem Reich sind und dürfen alle auf seinen Thronplatz Platz nehmen und dann passiert das letzte Silvester und die Erde wird vergehen. In Offenbarung 20, Vers 11 heißt es: Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und Petrus sagt uns im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10, krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrannt mit allem, was auf ihr ist. Das ist für manche kein positiver Gedanke, ja, die Erde ist doch so schön und wir bauen doch so schöne Wolkenkratzer und was nicht alles. Es wird vergehen. Wir wollen investieren in sein Reich. Manchmal wird so gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mit dem Ausdruck muss man vorsichtig sein. Das stimmt nicht ganz. Ja? Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist die Realität. Ja? Also wir können mit unseren Finanzen schon was Vernünftiges anfangen. Und ich denke, auf diesem Weg sind wir alle. Und im 2. Petrus 3, Vers 13 geht es dann gleich weiter. Da sagt Petrus uns, wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf die neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Ich stelle mir das so vor, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt noch ein paar Anhaltspunkte, die das unterstützen. Wir werden auf Gottes Thronplatz mit irgendwie Platz finden, ja, und werden dann vielleicht zuschauen können, oder wenn wir ihm die Bitte äußern, lass uns doch dabei sein, wenn du die Welt neu schaffst. Und das wird nicht bloß für Astrophysiker interessant sein, ich denke, es wird für alle interessant sein. Es gibt sogar einen Hinweis in der Offenbarung, dass es bloß eine halbe Stunde dauert, das Ganze. Das ist die halbe Stunde Schweigezeit, lest man der Offenbarung. Interessant, ja. Und dort wird Gott die Welt neu schaffen. Wird gar nicht lange dauern, ja. Da ist die da. Das ist unser Vater im Himmel und das glaube ich ganz fest. Obwohl wir vorsichtig sein mit so ganz dollen Festlegungen, ja, wie das alles sein wird. Da kommt ein Reicher ans Himmelstor und hat in seinem Handwagen ein paar Goldbarren. Und der Engel fragt, was hast du da drin, was willst du da? Und er sagt, das sind meine Goldbarren. Darf ich die wenigstens mitnehmen? Ich will sonst nichts mitnehmen, aber die Goldbarren, die möchte ich gerne mitnehmen. Und da sagt der Engel, warum willst du denn gerade diese schlechten Pflastersteine mit in Gottes Welt nehmen? Es war der Bezug auf, dass das Gold des neuen Jerusalems durchsichtig ist wie Glas. Gott wird also das Periodensystem der Elemente sicherlich total über den Haufen schmeißen und wird es neu schaffen. Und die neue Materie wird viel besser sein als das bisherige. Lest mal die ganzen Maße, die in der Offenbarung angegeben sind. Da kommen wir auf Ergebnisse, da kommen wir auf eine Riesenerde, die viel größer ist als unsere jetzige Erde. Also Gott wird die ganze Kosmologie und die ganze Physik verändern und wird uns eine Welt bereiten, die wunderbar ist. Das endet dann in dem wunderbaren Satz aus Offenbarung 21, Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Alle Not wird dann vergessen sein. Ich bereite ihr ein Ende. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand mehr danach zurück, was früher einmal gewesen ist. Und das ist die eigentliche Antwort, die wir Menschen sagen können, die sagen, warum lässt Gott so viel entsetzliches Leid zu? Da müssen wir erstmal sagen, stimmt. Gott lässt enorm viel entsetzliches Leid zu. Für mich fast unbegreiflich. Aber im Lichte dieser Neuschöpfung, wo Gott alles wieder gut machen kann und will, 10.000-prozentig wieder gut machen will, das ist unser Ziel. Dort ist das Ende aller Bedrückung, aller Versklavung, aller Gendefekte. Das ist Gottes Plan und Ziel. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.